Bevor wir jetzt starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Partnerschaften mit dem SAK Podcast und dem SAK Radio zu erfahren, dann schaut vorbei auf www.sak.radio und geht da unter Partner. Dort findet ihr alle Infos und dort könnt ihr auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute zu Gast Dennis Jäger, Chefredakteur der SPZ mit einem Jahresausblick 2026.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier vom SHK Podcast. Und erstmal an alle HörerInnen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Wir haben uns bisher noch nicht gehört. Es ist die erste Folge, die wir aufzeichnen in diesem Jahr. Wir haben einen kleinen Moment Pause gemacht. Umso schöner, hier in der Podcast-Box bei uns begrüßen zu dürfen, Dennis Jäger von der SBZ, Chefredakteur. Du wirst ja gleich noch ein bisschen was zu dir sagen. Sei gegrüßt.
Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein. Und tatsächlich, wir waren auch ein bisschen im Ruhemodus. Ja, sagen wir es mal vorsichtig. Aber jetzt legen wir zusammen los.
Genau. Und das Schöne ist, wir werden uns heute mal ein bisschen mit dem Ausblick 26 beschäftigen. Was kommt auf uns zu in der SHK-Branche? Was sind die Themen? Aber vielleicht erst einmal zu dir, weil ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die dich in der Branche kennen. Aber ich könnte mir vorstellen, so ist es mir zumindest auch schon in anderen Segmenten gegangen, wenn ich jünger bin. Ich sag mal, wir haben ja HörerInnen, die auch teilweise noch Azubis sind. Mhm. Und die werden sagen, hä? SBZ? Was ist denn das? Ah. So weit geht's, weißt du? Also von daher müssen wir, glaube ich, da vielleicht auch beginnen. Erzähl doch mal, was machst du und wie sieht so deine Vita aus?
Gut, fangen wir mal beim Wichtigsten an. Also ich bin tatsächlich Chefredakteur der SBZ. Die drei Buchstaben stehen für Sanitärtechnik, Blechbearbeitung, Zentralheizungsbau. Worauf will ich hinaus? Wir sind ein Fachmagazin fürs klassische SAK-Handwerk, also für euch da draußen. Uns gibt's für Chefs genauso wie für Azubis. Wir haben da verschiedene Medienkanäle, über die wir dann publizieren, veröffentlichen oder mit Menschen sprechen, so wie wir zwei hier. Ich selbst bin 2015 zur SBZ gekommen. Also ich mache den Quatsch jetzt auch schon seit fast 10 Jahren. Ja, jetzt könnte man drüber nachdenken, wie lange soll es eigentlich noch weitergehen? Ja, irgendwann hat sich ja alles mal abgenutzt. Aber im Moment mache ich das noch total gerne, weil wir leben in spannenden Zeiten, über die wir ja auch gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Vor allem was dieses Jahr angeht. Da habe ich einige steile Thesen. Mal schauen, ob du da mitgehst, Dennis.
Ich bin gespannt.
Und ursprünglich komme ich aus dem Westerwald, bin Jahrgang 77. Ich habe mal Bauzeichner gelernt, Abitur in Bautechnik gemacht, ein paar Semester Umweltschutztechnik studiert. Dann bin ich in die Medienbranche abgeglitten, bis in Radio, Tageszeitung und seit 2011 mache ich jetzt schon Hardcore-Fachmedien.
Also redaktionell Vorkenntnis und jetzt wirklich in die Branche eingetaucht. Wie bist du denn dann in die Branche gekommen? War also eher so, dass du gesagt hast, auch könnte spannend werden, oder hattest du schon so ein Faible dafür, dass du gesagt hast, ach nee, Sanitär, Heizung, Klima, so eine Heizung, das ist super interessant. Ich gehe nicht davon aus.
Naja, also tatsächlich, ich bin gelernter Schwarzarbeiter. Also mein Vater war Maurer und wie das so ist, auf dem Dorf, am platten Land, macht ein Maurer ja alles. So, der hat also das Fundament gegossen, ja, nur das Dach hat er nicht eingedeckt, aber dazwischen hat er immer alles gemacht und als ich alt und kräftig genug war, hat er mich mit auf die Baustelle genommen. So, also wir haben Schlitze gekloppt, wir haben Fliesen gelegt, wir haben Keramik an die Wand geschraubt, das haben wir alles gemacht. Ohne das, was offiziell jemals gelernt oder gedurft hätten wahrscheinlich sogar. Aber das hat in den 80er, 90er Jahren keinen interessiert. Man hat es einfach gemacht. So. Da komme ich ursprünglich her. Und ich war sehr lange bei der Tageszeitung. Und Ende der Nullerjahre ging das so ein bisschen rapide bergab. Ja. Die Abonnenten sind alle weggestorben. Es gab weniger Anzeigen. Und das war für mich der Zeitpunkt zu überlegen, was machst du denn jetzt in Zukunft? Und da habe ich diese Verlagsfachwelt entdeckt, ja, weil jeder Berufsstand hat seine eigenen Fachzeitschriften, die er mal am Kiosk, im Bahnhof oder sonst wo gar nicht sieht. Und habe dann gemerkt, dieses Baufachwissen, was ich mitbringe, ja, über die Ausbildung, Schule und so weiter, plus die journalistischen Geschichten, ist eigentlich eine ideale Kombination, ja, in unserer Fachmedienwelt. So. Und tatsächlich, SAK war jetzt ein bisschen Zufall. Ich habe einen Job gesucht, weil das erste Kind stand im Raum. Und der Verlag, wo ich gearbeitet habe, mit dem war ich nicht ganz so zufrieden. Habe gedacht, jetzt suchst du dir mal was Bestand hat. Ja? Und mein Gott, heißes Wasser, warme Heizungen, die brauchen wir immer. Ich habe gedacht, dann wird es auch den Medien in dieser Branche immer gut gehen. Und deswegen bin ich 2011 in der SAK-Fachmedienwelt gelandet. Damals noch bei einer anderen Zeitschrift. Wenn mich heute einer fragt, sage ich immer, ich war jung und brauchte das Geld. Aber seit 2015 bei der SBZ sind wir schon ja, Gradmesser und geben so ein bisschen die Schlagzahl medienmäßig vor hier.
Was macht denn Chefredakteur? Also das müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, weil wir haben ja nun viele Hörer, die sagen, okay, ich bin wirklich Installateur oder, aber was ist dein Job?
Also ich steuere erstmal ein Team von richtig guten Leuten und als Chefredakteur ist man erstmal verantwortlich für alles, was schiefläuft, aber das ist okay, dafür habe ich ein breites Kreuz, das halte ich dann gerne hin. Aber im Grunde geht es darum, dass wir gemeinsam Themen setzen, ja, die fürs Handwerk wichtig sind. Das geht um den banalen um die banale Alltagspraxis. Ja, also was muss ich jetzt wissen zum hydraulischen Abgleich? Ja, was muss ich wissen, damit eine Wärmepumpe richtig herum und frostsicher angeschlossen wird? Über Personalführung tatsächlich bis hin zu, wie entwickelt sich die Branche eigentlich? So. Und da ist es mit meine Aufgabe auch zu sagen, wo setzen wir die Themen? Ja, wo setzen wir die Schwerpunkte, damit wir dem Handwerk bestmöglich helfen, nach vorne zu kommen?
Und ihr seid ja mit den Publikationen, die ihr habt im Haus, Gentner Verlag ja dahinter, schon sehr, sehr groß in den im Fachmedienbereich. Wir hatten im Vorgespräch gerade das Thema, dass ihr immer wieder die Fühler ausstreckt, wo kann man sich noch erweitern, wo gibt es neue Möglichkeiten. Also es ist ja nicht nur die Branche SAK, die Gentner macht. Schreibst du denn noch selber?
Also ja, wie verrückt. Also wir haben das seit 2-3 Jahren wieder verstärkt eingeführt. Früher waren Redakteure Sitzredakteure, die haben dann mit Autoren gesprochen oder mit der Industrie, da kamen dann die Texte her und unsere klassische Aufgabe als Redakteur war dann immer dafür zu sorgen, dass die Texte lesbar sind, dass sie einen Informationsgehalt haben und so weiter. So, das war der Kern. Nur das Problem ist, diese Texte erscheinen ja nicht nur in der SBZ, die haben dann vielleicht auch unsere Konkurrenzmagazine, weil der Hersteller diesen Text dann auch noch woanders hingibt. Und wir haben gesagt, wir möchten aber einzigartig sein. Und seitdem gehen wir raus, erheben wir uns aus unseren Stühlen, fahren raus in die Welt und schreiben Geschichten wieder selber. Am liebsten schreiben wir Geschichten über richtig gute Handwerksbetriebe, die etwas besonders toll machen und dann ein Stück weit Vorbildfunktion in dieser Branche haben.
Und das stelle ich mir dann so vor, dass du wirklich draußen auf der Straße bist. Du hast gesagt, gestern warst du gerade in Hannover, lernst ja unfassbar viele Menschen kennen. Ist das, was man auch so als Chefredakteur mitbringen muss, dass man schon auch Bock auf Leute hat, auf Kommunikation, sich auszutauschen und vielleicht auch ein bisschen gierig nach neuen Informationen ist?
Ja, unbedingt. Also ich sage immer, Menschen interessieren sich doch erstmal für Menschen. Ja, natürlich reden wir über Technik, ja, aber tatsächlich entscheidend sind doch die Nasen, ja, die uns gegenüber sitzen und wo ich sage, jo, mit denen habe ich gern zu tun. Und ja, natürlich ziehen wir auch Informationen aus diesen Kontakten, aber erstmal geht es darum, wir und ich vor allem mache das total gerne. Ich bin gerne bei den Menschen. Ja. Mich interessiert, was die anderen bewegt und vor allem, was sie machen und wie sie es machen. So. Und klar reden wir dann über Handwerk, ja, aber wir reden auch über total banale, alltägliche Sachen. So. Da ist ein Stück weit, sagen wir mal, das Talent zuzuhören, ja, ist fast noch wichtiger, wie selber reden zu können. Also das, was wir zwei hier gerade machen.
Du sagtest Handwerk, DNA, da kommst du eigentlich ursprünglich her. Ich habe jetzt viele Gäste, die das teilweise in der Industrie gelandet sind oder jetzt eben auch im Handwerk noch arbeiten, die immer sagen, es ist schon wichtig, dass wenn man in dieser Branche unterwegs sein will, das als Vorbildung zumindest so mal Stallgeruch gehabt zu haben und zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich gerade auch im Handwerk. Glaubst du, dass dir das heute hilft oder dass man das vielleicht sogar benötigt in den Fachmedien?
Das war mal so. Also die meisten guten Fachredaktionen in den 80er, 90er, 0er Jahren, da waren die Redakteure klassisch ausgebildete Handwerker, Meister, manchmal sogar auch noch Techniker und haben das Journalistische dazugelernt. So, bei mir ist es im Grunde ein bisschen andersrum. Also ich war eher weniger der Handwerker, ja, ein bisschen Schwarzarbeit habe ich gemacht, habe aber die klassische journalistische Ausbildung und die theoretische Grundausbildung, was Bauen angeht. So, das ist so in der Kombination eigentlich heutzutage eher der Fall, dass wir Leute haben, die von der journalistischen Seite kommen, die da stark sind und die sich das Wissen rund um die Branche, ja, also klassisches Beispiel, wie funktioniert hydraulischer Abgleich, das haben die sich angeeignet. So. Hat aber auch damit zu tun, dass wir heute ja viel mehr Kanäle bespielen als früher. So, wenn ich Kanäle sage, meine ich, wir machen nicht nur mehr eine Zeitschrift, sondern wir sind ja auch online unterwegs. Wir moderieren, wir machen Webinare, all diese Geschichten. Und ein guter Meister, der vielleicht ein bisschen stoffelig ist, ja, der konnte, sagen wir, der war als Sitzredakteur noch gut zu gebrauchen. So, aber den dann rauszuschicken, auf die Leute loszulassen, so wie es heute erforderlich ist, wäre vermutlich ein bisschen schwieriger.
Findest du denn, dass sich so die, wir kommen gleich Richtung Ausblick, aber ich finde das ganz spannend, also weil sich ja, ich bekomme es immer mit, dass auch in der Industrie häufig gesagt wird, ja, für uns haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Ich will gar nicht jetzt über KI sprechen, da wird sich ja für euch im Redaktionsbereich auch nochmal einfach eine Tür aufmachen. Aber was hat sich denn aus deiner Sicht, du erzählst gerade 2000er, Printobjekte Richtung Online, was hat sich denn in deiner Arbeit grundlegend verändert? Du sagst, du bist mehr draußen unterwegs, aber auch sonst von den Rahmenbedingungen her, ist es schneller geworden, intensiver?
Also wir sind A, viel präsenter geworden und wir gucken noch genauer hin, was machen wir eigentlich? Also früher, ich sag's mal ein bisschen salopp, ja, hat man versucht, zweimal im Monat ein gedrucktes Heft voll zu kloppen, ja, mit halbwegs guten Fachinformationen. So. Heutzutage ist aber das Wichtigste, was wir von unseren Lesern kriegen oder von unseren Webinarteilnehmern, deren Zeit. Und die kann ich nicht mit Halbwahrheiten oder Belanglosigkeiten verschwenden. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu früher. Ich muss heute das, was ich tue, 150% ernst nehmen. So, weil sonst verliere ich meinen Leser, verliere ich meine Abonnenten, sonst sinken meine Teilnehmerzahlen bei Webinaren. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich nur irgendwie Pflichterfüllung mache, ja, habe ich als Medium auf Dauer eigentlich keine Existenzberechtigung mehr. Also das, was wir zwei hier machen, ist schon Hardcore-Inhalt, ja, das ist wichtig. Und würden wir jetzt uns über Blümchen und Bienchen unterhalten, ja, wären die Leute, hätten jetzt schon abgeschaltet. Also danke an alle, die bis hierhin schon zugehört haben.
Was treibt dich denn morgens jetzt aktuell um, mal so Richtung 2026 zu leiten? Aber was sind so, mit welchem Gefühl bist du vielleicht auch im Januar, 1. Januar 26 aufgewacht? War es jetzt ein positives Gefühl und sagte, Chaka, jetzt kommt das große Jahr im SAK-Bereich oder mit mulmigen Gefühlen?
Also sagen wir erstmal, Dennis Jäger hat wahnsinnig Lust nach wie vor auf diesen Job und auf diese Branche.
So. Sehr gut.
Aber was SAK allgemein angeht, sage ich es mal jetzt ein bisschen salopp, die große Sause ist vorbei. So. Ja, wenn wir mal zwei, drei Schritte zurückgehen, Corona, der Wärmepumpenboom, ja, sagen wir mal, die ganze Branche hat ja richtig gut verdient. Also der ein oder andere Handwerker hat sich ja einen zweiten Geldspeicher in den Vorgarten gesetzt, weil das lief ja richtig rund. Ja. Während Corona wurden Bäder gebaut. Und zum Wärmepumpenboom, na klar, Heizungen, Wärmepumpen. So, das ist jetzt merklich abgekühlt. Ja, das war letztes Jahr schon so. Davor das Jahr war es zu spüren, letztes Jahr ist es durchgeschlagen. Und es wird dieses Jahr auch nicht anders. So, aber, und hier kommt das große Aber, wir leben doch eigentlich wieder in einer normalen Phase. Denn das, was wir gerade betrauern, ja, dieser Hochlauf der Branche vor 2, 3 Jahren, ja, das war ja eine Spitze in der Entwicklung, denn eigentlich gehen wir jetzt wieder aufs normale Niveau zurück, so wie es mal vor Corona war. Und das wird von vielen betrauert. Das kann ich auch verstehen. Die Hersteller haben ja investiert wie verrückt, ja, vor allem die Wärmepumpenhersteller. Und die Zahlen kommen jetzt nicht so, wie sie brauchen. Das Handwerk war ein bisschen cleverer. Das hat jetzt nicht auf Teufel komm raus Personal aufgebaut, sondern mit Augenmaß. Und das zahlt sich jetzt auch aus. Man hat gar nicht so viel freigestellt. Es gab mal eine große Freistellungswelle in den 90ern, als der Baumboom abgeebbt ist. Das ist diesmal nicht der Fall. Also ein Handwerk hat da noch relativ clever sich verhalten. Aber ganz nüchtern in Zahlen ausgedrückt, ja, zur Hochphase Wärmepumpen und Bäderbau hatten wir einen Auftragsvorlauf so zwischen 24 und 32 Wochen, je nachdem, in welche Region Deutschland man geguckt hat. Jetzt sind wir wieder bei 8 bis 12 Wochen. Und Leute, das ist völlig normal. Ja. Deswegen kann ich diese Dramatik, ja, die seit 1,5, 2 Jahren in der Branche herrscht, ich sehe die, ja. Aber wenn man das mal ein bisschen einordnet, sind wir eigentlich wieder auf einem normalen Niveau. So. Und deshalb glaube ich, dass wir gut durchs Jahr kommen, ja, unter diesem Gesichtspunkt. So. Man darf jetzt nicht erwarten, dass die Bäume wieder in den Himmel wachsen. So.
Glaubst du auch, dass sich da so ein bisschen die Branche auch, ich nenne es immer, bereinigt?
Ja, Konsolidierung hat angefangen. Wir haben zum Beispiel, dass Hersteller ihre Produktion aus Deutschland abziehen und in andere europäische Länder verlagern. Das passiert. Wir haben Hersteller im Sanitär- und Badbereich, die auch sehr gelitten haben die letzten anderthalb, zwei Jahre, die auch im Moment ein bisschen schwimmen und gar nicht so genau wissen, wo wollen wir hin, wie soll es weitergehen. Aber ich kann einfach nur sagen, durchhalten, dieses Jahr wird ein normales Jahr in jeglicher Hinsicht. Mhm. Also das große Drama, das war letztes Jahr und das ist rum.
Für den Handwerker hat sich ja schon, sag ich mal, die letzten Jahre insgesamt was verändert. Thema Digitalisierung, mhm. Geschwindigkeit. Also mal ganz platt gesagt, glaubst du, dass der Handwerksunternehmer, der keine Lust hat oder es nicht kann, richtig zu rechnen, verlieren wird?
Boah, das würde ich jetzt nicht so eng begrenzt auf richtig oder falsch rechnen beziehen. Mein Punkt ist ein anderer. Ich glaube, entscheidend wird sein, ob das Handwerk auch künftig in der Lage ist, sichtbar zu machen, den Verbrauchern, den potenziellen Kunden gegenüber sichtbar zu machen, dass man in der Fachschiene am besten aufgehoben ist. Ja. Mein großes Thema ist, und das ist das, was uns dieses Jahr intensiv beschäftigen wird, wir haben die ganzen großen investorgesteuerten Initiativen, die von außen in die Branche reindrängen, wo ganz viel Geld drinsteckt und die versuchen, sich vom Geschäften Stück weit was abzuschneiden. Ja, die natürlich wahnsinnig systematisiert rangehen, die richtig gutes Marketing machen, wo die handwerkliche Qualität zwischendurch wachsen bis vielleicht auch mal gut ist, ja, aber das eben kein klassischer kleiner Handwerksbetrieb mehr ist. Und diese großen Unternehmen haben auch Nachteile, zum Beispiel was Notfall angeht, ja, was Kundendienst und so weiter angeht. Das funktioniert alles noch nicht so gut. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass wir dieses Jahr zum Jahr des Marketings für die Handwerksbetriebe ausrufen. Dass wir einfach sagen, Leute, ihr müsst euch jetzt auf die Beine stellen. Mhm. Nicht nur, weil der Auftragsvorlauf wieder zurückgegangen ist, mhm. Sondern auch, um gemeinsam für das Handwerk gegen diese ganzen Branchenfremden sich aufzustellen. Eine Wagenburg bilden, sagen wir mal so. Und es sind jetzt nicht nur große Unternehmen wie ein Octopus, ja, oder ich meine, Thermondo ist ja schon lang, lang dabei, ja, oder ein Enpal, die da alle kommen. Es sind auch Energieversorger, die zunehmend ins Handwerk reingehen. Ja. Es ist sogar eine BayWa, Süden von Deutschland, großer Agrargroßhändler, der mal angefangen hat, Handwerksbetriebe an der Perlenkette aufzuziehen und zu kaufen. So. Mhm. Die alle ein Stück weit in unsere Branche rein wollen. Mhm. Und ich glaube, wir werden das nicht verhindern können, aber wir sollten zumindest versuchen, mit dagegen zu halten. Und ein Schlüssel dafür könnte sein, dass Handwerksbetriebe und Hersteller und Großhandel wieder enger zusammenarbeiten, was das Thema Marketing angeht. Mhm. Der Handwerksbetrieb ist, sag mal, die Filiale vor Ort, ist der vor Ort, der die Fahne hochhält für die Fachschiene. Und in der Industrie oder auch im Großhandel sitzt eigentlich die Marketingpower. So, und wenn wir das beides wieder zusammenbringen, haben wir eine echte Chance, die Fachschiene präsent zu halten. Mhm. Und damit meine ich mehr als nur die Reling, wo dann Fissmann steht, ja, am Bus, so, oder ein Logo auf der Webseite von Buderus. Nee, das bedeutet deutlich mehr.
Mhm. Ich habe gerade vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch dazu. Ist natürlich, das kann man ja auch nicht pauschalisieren, weil die Produkte ja immer sehr unterschiedlich sind. Aber hatte gerade ein Gespräch dazu, wo es darum ging, was ist ein Gamechanger im Markt, wenn ich als Hersteller ein Produkt habe, das fast von jedem in Anführungsstrichen, vielleicht jemand, der einfach nur ein bisschen Schulung gehabt hat, austauschbar ist. Ja. Und da ging es jetzt ganz konkret um das Thema Pumpentechnik. So. Und da der Ansatz, wenn ich es schaffe, das Produkt immer smarter zu machen, dann hat es das Handwerksunternehmen ja auch immer leichter, was den Austausch angeht. Würde ja aber auch Tür und Tor für all diese Firmen, über die wir gerade sprachen, öffnen, zu sagen, wir brauchen gar nicht mehr das Fachpersonal, sondern können flächendeckend einfach mit den smarten Produkten viel schneller austauschen. So, das ist so. Am Ende, glaube ich persönlich, wird der wahrscheinlich das Spiel machen, das kenne ich aus anderen Segmenten auch, der schafft flächendeckend vielleicht sogar eigene Installationsbetriebe in Anführungsstrichen an den Start zu bringen. Da verändert sich ja gerade so ein bisschen der Point of View. Bisher war jeder so einzeln unterwegs, jetzt mittlerweile viel Software und alle ähnlich und so. Das heißt ja am Ende des Tages auch eine viel bessere digitale Konnektion. Glaubst du, dass das irgendwie auch ein riesig, also das, man spricht immer davon, dass es alles so positiv ist, ne? Ja. Nein, du musst dich als Handwerksunternehmen aufstellen und digitalisieren und so. Aber ist es das wirklich? Oder befinden wir uns auf einem Weg, wo wir auch ehrlich zu uns sein müssen und sagen müssen, ja klar, sind die Hersteller auf der Suche danach, dass der Handwerksbetrieb halt immer weniger machen muss.
Also diesen Konflikt, wir machen einfachere Produkte, damit das Handwerk es einfacher und leichter installieren kann, der ist ja nicht neu. Den hat es ja schon immer gegeben, seit Produkte weiterentwickelt wurden. So. Also von daher, da habe ich wenig Befürchtungen. Ja. Diese Denke gab es immer, aber durchgesetzt hat sie sich bisher noch nie, weil wir leben ja auch in Deutschland oder im mitteleuropäischen Raum auf einer Insel der Glückseligen. Mhm. Ja. Hier sind die Berufe, die Berufsbilder ja noch so abgeschottet, ja, dass es so Modelle wie in Amerika, ja, wo ein Ungelernter quasi alles machen kann, ja, hier noch gar nicht möglich sind. Also ja, es mag einfachere Produkte geben, aber offiziell darf sie natürlich immer nur der Fachmann einbauen. So. Mhm. Was inoffiziell passiert, also ich glaube, jeder von uns hat zu Hause schon mal die Sanitärarmatur getauscht, obwohl er eigentlich gar nicht ans Trinkwassernetz ran dürfte, ja, sollte, ist klar, das haben wir aber auch schon immer gehabt. Ja, das ist auch nichts Neues. So. Deshalb glaube ich, da ist weniger Konfliktpotenzial. Aber in deiner Ausführung klang ja an, dass Hersteller vielleicht versuchen, ihre Produkte über einen direkteren Weg in den Markt zu bringen, nämlich mit, sagen wir mal, eigenen Werkskundendiensten. Mhm. So. Und es ist sicherlich nicht neu, die Diskussion, aber sie wurde jetzt in den vergangenen 2 Jahren, wo eben die Hersteller weniger abgesetzt haben übers Fachhandwerk als früher, wurde die Diskussion natürlich nochmal sehr, sehr virulent. Ja, fast jeder hat sich darüber Gedanken gemacht, wie kann ich an der Fachschiene vorbei Dinge verkaufen? Und das ist, glaube ich, aus unternehmerischer Sicht völlig nachvollziehbar. So. Aber ich stehe hier fürs Fachhandwerk und kann einfach sagen, das ist ein Weg, den das Fachhandwerk so nie mitgehen würde. Und schönes Beispiel aus der Vergangenheit, es gibt einen sehr großen Sanitärarmaturen- und Handbrausenhersteller, Keramik machen sie ja auch und so weiter, mit Sitz in Düsseldorf, der ja mit einem Werbevideo probiert hat, Verbrauchern klarzumachen, wie einfach man seine Sanitärarmaturen tauschen kann. So. Und tatsächlich, das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe in dieser Branche, gab es fast eine geschlossene Ablehnung. Nicht nur dieser Werbung, sondern auch des Herstellers und seiner Produkte. Mhm. Und das hat er im Laufe der 1,5-2 Jahre danach sehr gemerkt, dass deutlich weniger weniger verkauft wurde.
Ja.
Ja? So. Also das Handwerk hat da schon noch eine Macht.
So. Ja, verstehe.
Aber trotzdem, die Überlegungen, die du skizziert hast, stehen im Raum. Mhm. Bei manchen Herstellern konkret, bei anderen ist es eher so ein Plan in der Schublade. Ja. Und was dann sich letztlich daraus entwickelt, ich glaube, das hängt maßgeblich davon ab, wie man das Handwerk abholt in dem Thema.
Und andersrum, ich glaube, das können wir ja so ein bisschen als vielleicht auch Ausblick 26 da mitnehmen, wer sich als Handwerksunternehmen gut aufstellt, wer dafür sorgt, dass er sichtbar ist und kommuniziert, der wird mit diesen Themen auch mittelfristig nicht wirklich was zu tun haben.
Sichtbarkeit ist total entscheidend.
Ja.
Also ich habe jetzt erst die Tage mit einem Betrieb aus Dresden gesprochen, der hat vor 1,5-2 Jahren seinen kompletten Unternehmensauftritt, ja, digital und auch alles, was offline passiert, komplett umgestellt. So. Und er erzählte mir gestern, der hat einen Auftragsvorlauf, der ist bei 22 Wochen. Mhm. Und das ist weit über dem Durchschnitt, den wir eben erwähnt haben. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass ich im Marketing gut bin, so, muss ich mir auch in Zukunft, glaube ich, wenig Gedanken machen. Aber das Wie ist die entscheidende Frage. Mache ich es intern? Ja? Hat mein Sohn einen Bekannten, der sich mit Word und Photoshop auskennt und baut mir die Anzeigen oder gebe ich es in professionelle Hände? So. Und wenn ich es in professionelle Hände gebe, hat er meinen Betrieb und die Branche verstanden? Das sind so Fragen, die würde ich mir für dieses Jahr als Handwerksbetrieb stellen und dann eben entscheiden, wie ziehe ich mein Marketing künftig auf? Mhm. Weil Marketing wird unfassbar wichtig und nochmal mein Wunsch, wir sollten das als Fachschiene alle drei zusammen schaffen, dass der Hersteller mit dem Großhandel und dem Handwerk zusammen Konzepte aufs Boden stampft, die richtig gut sind.
Ja. Ich glaube, da ist auch wichtig, da ist ja auch ein bisschen meine DNA, dass man, glaube ich, auch mitgibt, unterschätzt nicht, dass es Geld kostet.
Mhm.
Also ich glaube, das ist halt wichtig. Wenn du es wirklich richtig machen willst, dann musst du halt Geld in die Hand nehmen. Aber Fakt ist einfach, dass du, und das ist immer so ein bisschen dieses Thema online ja auch, immer noch dieses Gefühl von, ach, für kleines Geld ganz viel erreichen, die Zeiten sind vorbei.
Ja, so. Absolut.
Sondern es geht jetzt wirklich darum, ganz konsolidiert mal zu sagen, alles klar, was brauche ich eigentlich? Bin ich zum Beispiel regional stark ausgerichtet und muss in meiner Region sichtbar sein, was ja für viele Handwerksbetriebe total relevant ist. Und wie mache ich das? Was sind die Touchpoints? Und wenn man sich eben anguckt, was es alles für Möglichkeiten gibt, dann würde ich schon sagen, da sollte man vernünftig anfangen zu rechnen, weil müsste ich eine Person haben, die das alles kann. Im Handwerksbetrieb wird es das auch nicht geben, dass jemand alles kann, sondern ich muss unterschiedliche Exzellenzen haben. Das kostet am Ende des Tages dann eben auch Geld. Ob es ein Freelancer ist, eine Agentur, whatever. Ich muss dann, oder ich, und genau, das ist nämlich auch häufig ein Problem, weiß ich, wie du da reinschaust, aber dann wird irgendjemand angestellt, der soll dann eben alles machen. Und irgendwie ist es aber alles nicht richtig gut.
Nee.
Ja, so, weil es ist, wer soll das können? Also dieser Anspruch an, du musst Google Ads können, du musst Meta können, also Facebook und so und Insta. Sorry, aber das ist ja Quatsch.
Ja.
Ich bin zu Beginn unserer Partnerschaften, wie zum Beispiel Grundfos, Wolf oder Weiland, häufig gefragt worden, Dennis, wie schaffen wir es eigentlich, mehr Sichtbarkeit und Relevanz für unsere Marke und unsere Produkte in der Branche zu gewinnen? Und meine relativ einfache Antwort drauf ist, durch Zusammenarbeit. Im Austausch merken wir schnell, dass unsere SAK Podcast und SAK Radio Partnerschaft genau dafür die richtige Grundlage bieten. Wir haben verschiedene Modelle entwickelt, mit denen wir über 12 Monate hinweg gemeinsam an eurer Markenpräsenz arbeiten, kontinuierlich, authentisch und mit echter Branchenrelevanz. Durch unsere große Reichweite innerhalb der SAK und Elektrobranche können wir euch auf vielen Ebenen unterstützen, ob über Podcast, Radio, Social Media oder gezielte Eventformate, wie zum Beispiel das gelaufene ISH-Festival, die Creator Stage, die eben auch auf der Get Nord stattfindet. Also, wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren, schaut gerne mal auf www.sak.radio unter dem Reiter Partner vorbei. Oder noch besser, meldet euch direkt bei uns. Ich freue mich in jedem Fall auf den Austausch.
Ich muss mir erstmal über meine Ziele klar sein.
Ja.
So. Wen will ich erreichen? Wie will ich erreichen? Dieses Marketing-Grund-ABC, die Klaviatur, die ihr als Agentur ja noch besser spielen könnt als wir. So. Und dann weiß ich auch, was ich dafür brauche. Und das kann der Externe sein. Ja. Aber nochmal, hier würde ich genau hinschauen, versteht er mich, meinen Betrieb und meine Branche? Wenn ich mit Externen rede, die nur ihr Konzept an mich verkaufen wollen, da ist die Tür. Ja. Mit denen würde ich gar nicht weiterreden wollen.
Ja.
So. Aber dieses macht wieder Werbung, Leute, es ist so unfassbar wichtig geworden. Also auch an alle Gesellen, die jetzt zuhören, geht zu eurem Chef, sagt, er soll ordentlich Werbung machen, dass ihr nächstes Jahr auch noch einen Job habt. Nein, so schlimm ist es bei Weitem nicht, die Branche läuft ja ganz gut. Aber mir geht es wirklich darum, dass wir die Steilvorlage, die uns ja auch das Thema Wärmepumpe geliefert hat, die uns das Thema barrierefreies Bad in den nächsten Jahren liefert, dass wir die auch in Werbung umsetzen.
Lass uns doch mal ganz kurz so an der Stelle auch mal einen Break machen, ganz harten Break und mal Richtung politische Rahmenbedingungen mal gehen, weil das ist ja was hart diskutiert worden ist im letzten Jahr.
Ja.
Was hat sich jetzt bisher verändert? Also was hat sich an Rahmenbedingungen so verändert, dass du sagst, alles klar, jetzt geht's los?
Nein, das ist ganz furchtbar. Also diese politischen Rahmenbedingungen, die wir haben, und das ist jetzt natürlich schon ein sehr plakativer Ausdruck, politische Rahmenbedingungen, kann man sich alles drunter vorstellen. Ja. Aber sagen wir einfach, dieses Hin und Her und dieses Geplänkel, dieses Gezerre am Gebäudeenergiegesetz und allem, was hinten dran hängt, Förderkulisse und so weiter, das macht der Heizungsbranche gerade den Gar aus. So. Ja, das ist das große Problem. Draußen bauen im Moment deutlich weniger Leute eine neue Heizung als früher.
Mhm.
Das merkt das Handwerk bedingt, weil die können immer noch ein bisschen umschiften auf Bad oder die stärken ihren Kundendienst und bauen den aus. Also Handwerker sind da clever, die schieben eben innerhalb ihres Betriebs hin und her. Aber der Großhandel und auch die Hersteller, die merken das. So, denen tut das gerade richtig weh. Und es tut ihnen noch mehr weh, dass es in Berlin einfach nicht vorangeht. Also ich würde mir wünschen, irgendwann steht morgens in Berlin mal ein Minister auf oder eine Ministerin, je nachdem, hat eine richtig gute Idee und setzt die auch mal um. Ja. Aber da passiert nichts. Sie beschäftigen sich mit allen möglichen, aber nicht damit, was entscheidend ist, nämlich den Klimawandel.
Ja.
Es kann ja eigentlich nicht sein, dass so ein richtig gut aufgestelltes Land, ja, Deutschland, so stabil in fast allen Beziehungen, nicht in der Lage ist, seine eigenen Vorgaben Richtung Klimawandel, Energiewende einzuhalten. Das verstehe ich nicht. Das will mir nicht in den Kopf rein. So. Und das, um deine Frage dann mit einem Satz zu beantworten, wir werden dieses Chaos auch das Jahr über weiter erleben. Aber das Handwerk wenn es gut läuft, ja, und eben, jetzt sind wir beim Thema Marketing, ja, die Argumente für erneuerbare Energien sauber in den Vordergrund stellt, die Argumente für Gasheizung ausbessern, modernisieren, Wartungsgeschäft und so weiter auch sauber in den Vordergrund stellt, wird im Bereich Heizung auch dieses Jahr ganz gut verdienen, glaube ich schon. Aber eben nicht mehr in den großen Mengen, die wir vor 2-3 Jahren alle noch erwartet haben. Das kommt das nicht.
Aber das ist ja ein bisschen das Problem.
Ja, eigentlich. Das kommt so, nicht.
Dass wir bei der, ich sag mal, bei der ISH 23 alle gestanden haben und gesagt haben, irgendwie, wir fassen uns alle an die Hände und schieben raus. Und die Prognose, und das ist ja auch nachvollziehbar als Unternehmen, als Marke, zu sagen, ja, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dann stellen wir uns darauf ein, dass wenn wir relevant sein wollen, das und das an Menge produzieren müssen. Mhm. Das kommt jetzt nicht, ganz banal. So. Und das kommt deshalb nicht, weil die Rahmenbedingungen das nicht mitgeben. Obwohl, und das muss man ja sagen, weil alles, was ich gelesen habe, der Markt und auch gerade der Wärmepumpenmarkt ja deutliche Zuwächse hat.
Jetzt mal, wir sind ja unter uns. Ja. So, also wenn ich jetzt Wärmepumpenhersteller wäre oder auch der Bundesverband Wärmepumpe, für die ist es ja eigentlich richtig gut gelaufen. Mhm. So, wenn ich die Absatzzahlen jetzt vergleiche mit vor 10 Jahren, das ist ja enorm. So, also die Wärmepumpenbranche ist jahrelang auf 60.000, 80.000 verkauften Einheiten im Jahr rumgedümpelt. Und jetzt sind wir wo? 150, 240? Ich weiß es gar nicht im Moment.
Ja, was irgendwo in dem Rahmen haben wir die Zahlen, ja.
Was 2025 aktuell war. Jedenfalls, das ist doch erstmal ein ganz tolles Ergebnis. So. Aber im Schatten der Erwartungen, die ursprünglich da waren, verblasst das leider. Mhm. Und das ist schade. So. Deshalb kann ich einfach nur sagen, Augen zu und durch. Ja.
Ja, also und ich glaube, das ist ja auch wieder ein Signal ja eigentlich auch für die Branche. Sie entwickelt sich positiv, so, nur eben nicht so wie erwartet. Aber jetzt nochmal, du bist ja ein bisschen auch dran. Ja, du redest ja mit Leuten. Und
Also das einfach, und trotzdem, ja, dass die Anbieter von Gasgeräten und Öl letztlich auch im kleineren Rahmen, dass die nach wie vor leiden, das ist halt auch auf die, sagen wir mal, politische Unentschlossenheit zurückzuführen. So, ja. Und natürlich kann man einen technologieoffenen Ansatz oder muss man sogar weiter verfolgen. Wir sollten niemandem vorschreiben, was er einbaut. Ja. Aber man sollte zumindest eine gewisse Lenkungswirkung versuchen zu erreichen, ja, über Förderung und so weiter. Und die ist ja jetzt da. So. Mhm. Jetzt müssten wir uns halt alle mal schütteln und sagen, okay, die Unsicherheit ist rum. Verbraucher, jetzt ist die Chance für dich gekommen, eine neue Heizung zu, weil mehr und besser gefördert wird sie nicht mehr.
Mhm. Das habe ich im letzten Jahr immer gehört. Für den Endkonsumenten bedeutet es doch eigentlich, und das war ja auch nochmal ganz schön, ich kann die Förderung jederzeit beantragen und sie hat ja eine relativ lange Haltbarkeit. Mhm. Ich habe irgendwie im Hinterkopf mehrere Jahre. Mhm. So. Die eigentliche Problematik ist dann, dass ich meinen Handwerksbetrieb anrufen müsste und sagen müsste, hallo, ich würde ganz gerne eine Förderung beantragen, also Arbeit beim Handwerksbetrieb. Plane meine Wärmepumpe aber vielleicht erst in 2 Jahren einzubauen. Mhm. Ich will mir das mal sichern. Und ist das nicht eigentlich ein Problem? Weil natürlich, logischerweise, auch in so einer Phase wie jetzt, Handwerksbetrieb sagt, sorry, aber das können wir, also nee.
Ja, soweit planen, ich glaube, das wäre für uns alle schwierig. Den Ansatz verstehe ich.
Also
ja,
halte ich sogar sichern,
für,
ne?
Halte ich sogar für gut. Ja. Ja. Aber soweit, boah, da lässt man sich ja auf etwas ein, was in 2 Jahren ist. Ja, und das weiß ja heute keiner. So. Also kann ich das als Betrieb leisten? Will ich das leisten? Arbeite ich dann vielleicht noch mit der Marke zusammen, die dann der Kunde im Auge hat? Ah, schwierig tatsächlich.
Aber für mich so ein pragmatisches Thema, wenn ich mir einen Endkunden angucke, der sagt doch, ja, die Förderung mir zu sichern, why not? Also,
aber dann, super cool. Dann müsst ihr halt jetzt loslegen.
Ja, genau. Also, und
es gibt übrigens, es gibt tolle Konzepte, wissen die wenigsten, wie ich mir zum Beispiel auch eine deutlich teurere Wärmepumpe leisten kann. Ja. Ich habe jetzt in Berlin ein Unternehmen besucht, letztes Jahr, nennt sich Bees and Beers, also Bienen und Bären. Blöder, schwieriger Name. Aber deren Konzept ist ziemlich großartig. Ja. Die versetzen nämlich einen Handwerksbetrieb in der Lage, wenn er seinem Kunden ein Angebot macht, zur Wärmepumpe, ja, oder vor allem zur Wärmepumpe, quasi im Gespräch schon einen Kredit mit zu vermitteln. Mhm. So. Das heißt, ich muss als Kunde nicht erst noch zur Bank, ja, dieses unangenehme Gespräch, ich hätte ja einen Kredit, oder ich muss auch nicht unbedingt einen Bausparvertrag auflösen. So. Und das ist so gebaut, ja, hier sind wir wieder beim Thema KI und Digitalisierung, in Echtzeit wird dann auch abgefragt, ist der Kunde kreditwürdig und so weiter. Und dann kann ich beim Kunden plötzlich über eine Rate argumentieren und nicht mehr über die Gesamtsumme. Und wenn ich die Rate dann noch vergleiche mit dem, was der Kunde aktuell für Gas bezahlt, ja, dann wird eine Wärmepumpe plötzlich äußerst erschwinglich. So. Und so Dinge gibt's. Und dann könnte man dein Prinzip ja auch umsetzen, jetzt kaufen, einbauen und dann gestreckt über 2, 3, 4, 5 Jahre bezahlen. So. Die kümmern sich dann auch um die Einreichen der Förderung und so weiter. Das ist ein ganz tolles Konzept.
Ja, okay. Das ist, verstehe ich. Und sicherlich wird sich da ja auch 26 viel bewegen. Mhm. Man wird ja an vielen Cases bauen, die genau in so eine Richtung gehen. Wie kann ich den Endkonsumenten mitnehmen? Und das ist ja, das, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Wie kriege ich sie mitgenommen? Und dass das Handwerksunternehmen erfüllt, ja, seinen Kunden mitzunehmen, schwierig.
Also, ja, aber in dem Fall, ja. Und hier können wir wieder direkt den Bogen schlagen zu unserem Thema Marketing. Wenn ich das dann offensiv bewerbe, dass ich als Handwerksbetrieb so eine Dienstleistung anbiete, bin ich sofort wieder im Gespräch.
Heißt ja aber auch, ich muss raus aus der Komfortzone. Ja. Also ich muss einfach gucken, dass ich mich weiterentwickle und wo vielleicht auch meine Möglichkeiten sind, oder?
Ich sag's anders, wir wollen doch alle wieder rein in die Komfortzone, oder? Okay. Wir sind da gerade nicht drin, wir wollen da wieder rein und dafür müssen wir uns ein bisschen strecken. Ja. Ja, okay. Was dieses Jahr sicherlich zum Thema Heizung und Gesetzgebung noch eine ganz interessante Entwicklung sein wird, ist, die ersten Kommunen werden ja 2026 ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen haben. Mhm. Und dann wissen wir endlich da, wie es weitergeht.
Ja.
Meine Vermutung ist, es wird fast alles unverändert sein. Keine Kommune wird sich jetzt hinstellen und sagen, in den nächsten 10 Jahren erweitere ich mein Fernwärmenetz um 10.000 Kilometer. Also das kriegen die nicht hin. Also von daher ist diese ganze Aufregung, wird dann zumindest in den großen Kommunen dieses Jahr abgeebbt sein. Und wir können endlich wieder, oder der Verbraucher kann endlich wieder mit Sicherheit sagen, yo, in meinem Straßenzug kann ich die Heizung einbauen, wie ich will. Ich muss nicht an die Fernwärme ran. So, und das ist, war ein ganz großer Hemmschuh. Ja, diese kommunale Wärmeplanung. Und das zumindest in Teilen, gibt es da dieses Jahr dann Entscheidungen, werden Pläne vorgelegt und dann werden wir sehen, dass es gar nicht so dramatisch ist, wie wir alle befürchtet haben.
Aber diesen gewünschten Haken hinter die Sache, den wir schon Ende 2025 erhofft haben oder alle irgendwie prognostiziert haben, dass was passieren könnte, den siehst du auch nicht in 26.
Passieren in Richtung was?
Naja, einfach eine klare Lösung zu finden. Du sprachst gerade von jemandem, der aufsteht und sagt, so pass mal auf, ich mach jetzt mal einen Punkt dahinter. Nee, ja?
Nein, also auf gar keinen Fall. Ich habe da ein Stück weit auch, jetzt muss ich es sehr diplomatisch sagen, mein vollstes Vertrauen in die Politik, beziehungsweise was die Energiepolitik angeht, in die entscheidenden Leute verloren, tatsächlich. Mhm. Ja. Weil da immer auch die Partei und eigene Vorteilsnahme irgendwo immer eine Rolle spielen. So. Also ganz ehrlich, mit an dieser Unsicherheit ist zum Beispiel auch Jens Spahn schuld. Ja. Mhm. Wie sich Jens Spahn vor 3, 4 Jahren hingestellt hat und dramatisiert hat, man müsste den Leuten die Heizungen aus dem Keller reißen, um dort eine Wärmepumpe einzubauen. Die Bild-Zeitung hat es dankend aufgegriffen. Ey, das war einer der größten Fehler oder einer der größten, wie sagt man, Bärendienste, den man dieser Branche erweisen konnte. Mhm. Ja. Also, nein, ich glaube nicht, dass ich dieser, darf man das einen gordischen Knoten nennen? Nee, ich glaube, das ist ein anderer Zusammenhang. Ja. Ich glaube nicht, dass das Berlin dieses Jahr sauber gelöst kriegt. Sie wollten es letztes Jahr schon sauber gelöst haben. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben das Gebäudeenergiegesetz umbenannt, ja, in Gebäudemodernisierungsgesetz, und das war's.
Ist nicht viel, ja. Was ZVSAK spielt da ja dann an der Stelle auch eine Rolle, also Zentralverband, gab es ja auch nochmal in der Führung, sag ich mal, einen Wechsel. Mhm. Inwieweit glaubst du denn, dass die da mitmodellieren können?
Also ich finde ganz toll, dass diese Frage kommt. Wir haben das nicht abgesprochen, weil ich habe mir vorher auch Gedanken gemacht, ja, auf welchen Ebenen hat sich denn was verändert in den letzten Jahren? Mhm. Und in der Berufsorganisation, sprich die Berufsverbände und dann der Dachverband, der Zentralverband SAK und dann gibt es ja die Landesfachverbände, das ist ja alles schön gestaffelt bis runter zu den Innungen. Die haben es geschafft, sich in den letzten 1,5, 2 Jahren ein deutliches Profil Richtung politisches Lobbying aufzubauen. Und das meine ich nicht schlecht, sondern das ist total positiv. Die sind endlich auf dem Schirm der Entscheider. Mhm. Das ist das, was in der Vergangenheit, ja, da hat man hier und da vielleicht auch mal von einem Staatssekretär, ja, das Entscheidungsorgan ein bisschen massiert oder so, aber das war bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie jetzt. Der Zentralverband hat sich Wahnsinnsprofil in Berlin erarbeitet. So, das war die Leute in der Vergangenheit, das sind die, die jetzt dran sind, das ist schon mal richtig positiv. Und auch die Landesfachverbände sind dann bei ihren Landespolitikern vor Ort, sitzen nicht auf dem Schoß, aber die sind alle viel intensiver im Gespräch als früher. Mhm. Das hat die Berufsorganisation richtig toll hinbekommen und auch die anderen Branchenverbände, die wir haben. Es gibt einen Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie zum Beispiel. Auch die sind deutlich stärker und näher in Berlin, am Berliner Politikbetrieb dran, wie sie es mal in der Vergangenheit waren. Und das ist wirklich großartig. Kleiner Einschub auch hier, um mal zu schauen, wie war es denn früher. Also als Habeck seine ersten Ideen hatte als Wirtschaftsminister zum Thema Wärmepumpe, haben der ZV bei ihm an die Tür geklopft, hat der BDH bei ihm an die Tür geklopft, aber er hat sie gar nicht reingelassen.
Mhm.
So. Habeck hat sehr schmerzvoll lernen müssen, dass er mit diesen Vertretern sprechen muss, damit das Ganze vernünftig wird. So. Mhm. Aber da war das Kind damals schon in den Brunnen gefallen. Ja? Mhm. So. Also, aber das, glaube ich, passiert jetzt nicht nochmal.
Das heißt, perspektivisch 26 können wir uns dann eigentlich erwarten, dass da ja positive Bewegung reinkommt. In vielen Bereichen. Wir können das ja gar nicht so, ne? Also, ich finde, man sieht ja schon auch an der ISH 25, dass ja der ZVSRK ja auch eine große Rolle spielt, dass da ja sehr viel Positives passiert.
Also, wir können erwarten, dass die Verbände mit einer deutlich stärkeren Stimme in Berlin auftreten. Ob sie gehört werden und ob das dann auch umgesetzt wird, das ist leider ein anderes Problem. Und da habe ich eben bei einer amtierenden Wirtschaftsministerin ganz starke Zweifel, ob das alles so kommt, wie es uns der Branche wirklich gut tut.
Ja.
Weil wenn sie mit offenen Ohren an das SAK, Handwerk, an die Hersteller herangetreten wäre, hätte sie schon lang vernommen, dass es am besten wäre, einfach mal alles laufen zu lassen, damit die Unsicherheit nicht noch größer wird oder damit die Unsicherheit nicht noch weiter verlängert wird. Und genau in dieser Unsicherheit leben wir jetzt noch. Mhm. Immer noch.
Mhm. Apropos Unsicherheit.
Ja.
Wir können ja nochmal den nächsten Schritt machen. Du bist ja auch nah dran, auch an vielen Herstellern. Was entwickelt sich denn jetzt technologisch in 26? Kommt irgendwas im Markt, wo alle sagen...
Also
Game Changer? Gibt's
also
irgendeinen?
Ja, die Frage kommt natürlich jedes Jahr. Die Frage stellen wir uns auch jedes Jahr. Und nein, natürlich nicht. Also es geht ja darum, dass das, was wir haben, erstmal in den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Also was wir auf der ISH letztes Jahr gesehen haben, da waren ja ein paar tolle neue Ideen dabei. Aber im Grunde sollten die Hersteller erstmal oder sollte die Fachschiene erstmal schauen, dass wir das alles vernünftig in den Markt bringen, was da ist. Game Changer ist insofern die Entwicklung, die uns in allen Lebensbereichen trifft, das ist KI.
Mhm.
So. Also was künftig alles möglich sein wird, so. Digital, ja, ist wahnsinnig schwer abzuschätzen, aber jeder überlegt sich, wie kann er diese Steilvorlage, die KI ja für viele, viele Dinge bietet, wie kann er die jetzt auch in seinem Sinne nutzen.
Mhm.
Ja, so. Also das wird sicherlich kommen. Handwerk und Digitalisierung war ja immer ein schwieriges Feld. So, also wenn ich mal einen Betrieb besucht habe, der zum Beispiel Fernauslesung der Heizungsgeräte bei seinen Kunden gemacht hat, ja, wow, da war der schon ganz weit vorne. Aber heutzutage, wenn man mit Handwerksbetrieben spricht, ja, gerade und das hat KI bewirkt, ja, die sind viel offener für das Thema geworden.
Mhm.
Ja. Und wenn KI nur dafür sorgt, dass sie endlich vernünftige Briefe schreiben können. Ja, das ist schon ein Anfang. Ja?
Ja, klar.
Und ich glaube, dass Hersteller eben auch in die Richtung ganz stark gehen und schauen, wie können wir dieses tolle Werkzeug, ja, wie können wir das für uns und unsere Produkte künftig nutzen.
Aber ist das nicht auch, also ist da nicht auch ein Tick Unsicherheit drin? Also wenn ich jetzt Hersteller wäre und würde sagen, ich baller jetzt irgendwie da, jetzt mal ganz global gesagt, relativ viel KI rein.
Mhm.
Hört sich jetzt immer so, es ist sehr oberflächlich.
Ne?
Aber KI ist ja gefühlt überhaupt nicht reguliert. Das heißt, tendenziell entwickle ich jetzt etwas, was unter Umständen in einem Jahr einkassiert wird. Ist das nicht auch einfach genau wieder so ein schönes Beispiel von irgendwie bekennt sich keiner zum Status quo? Also ist das jetzt so und können wir so weitermachen oder kommt da was? Ist das nicht auch wieder so ein Breaker, weil man immer das Gefühl hat, gerade, sag ich mal, stark EU, weil die Amerikaner, die Chinesen, die lachen sich ja häufig über uns tot, was wir alles wegregulieren.
Ja.
So. Ist das nicht einfach ein Thema, dass man immer so dieses Gefühl hat von leicht angezogene Handbremse, irgendjemand sitzt da und zieht sie irgendwann?
Also die Leistungsfähigkeit von KI, das, was man damit so alles jetzt schon machen kann und künftig machen wird, die geht ja nicht weg, die wird immer bleiben.
Genau.
Ja? Ob das Ding dann ChatGPT heißt, Mistral oder wie auch immer, wir werden immer mit diesen riesen Datenkraken arbeiten können oder müssen sogar. So. Und die Frage ist ja vielmehr, wenn die Hersteller es nicht tun, in Europa, in Zentraleuropa, ja. Ich sage, der Hersteller auf dem Ost, im asiatischen Raum und Hersteller in Nordamerika werden das tun. Die werden neue Konzepte. Und dann haben wir eine ähnliche Entwicklung wie in der Autoindustrie. Dann kommen von da plötzlich Produkte, die deutlich smarter sind als das, was wir hier haben. Und dann kommen wir ins Hintertreffen.
Hast du da ganz konkret, ist das was, wo du sagst, da kann man, das ist ja nicht was nur 26, sondern schon ein bisschen weiter geguckt, aber ist das eine Sorge? Siehst du da unter Umständen auch wieder so ein Problem auf uns zukommen?
Nee, weil solange die Markenhersteller in Deutschland eben auch in die Richtung forschen und entwickeln, kriegen wir das Thema in den Griff. So, wenn aber jetzt aufgrund von zum Beispiel Regulierung, Datenschutz oder ähnliches, ja, das plötzlich nicht mehr so frei möglich ist, ja, aber in anderen Ecken der Welt weiter geforscht und entwickelt wird, geraten wir ins Hintertreffen. Aktuell sehe ich das nicht, weil jeder arbeitet mit KI, jeder versucht daraus was raus, jeder zieht sich da was raus. Nö, habe ich im Moment erstmal nicht die Sorge.
So. Okay, also kann man eigentlich, also genau, man kommt an KI nicht vorbei und KI steckt ja auch gefühlt mittlerweile fast überall drin, so. Ja. Und ich, gibt ja nun auch viele Unternehmen, die auch mittlerweile Schulungen anbieten, auch für Handwerksunternehmen, weil es gibt ja auch einfach kleine Bausteine. Du sprachst gerade davon, wie schreibe ich einen Brief, wie redigiere ich den und so weiter und so fort, hin zu einer Excel-Liste, die ich hochlade und sage, zieh mir mal bitte kurz die Daten raus. Wichtig ist dann am Ende des Tages prompten zu können. Das ist ja das, was der Grundsatz eigentlich ist. Die Engines sind alle ähnlich, sicherlich verschiedene Auslegungen. Aber das wird sicherlich spannend zu sehen sein. Gibt es denn so ein Segment, wir sprachen gerade davon, Bäder, Wärmepumpe und so, ein Segment, wo du sagst, so, das wird wahrscheinlich in 26 der Bereich sein, der am meisten vorangeht oder wo vielleicht am meisten Innovation steckt. Ich finde gerade du sprachst von der ISH 25, Badbereich, da hat man schon sehr, sehr viel Innovation gesehen, ne? Bis wir das mal irgendwann in die Bäder implementiert haben.
Es dauert,
das dauert einen kleinen Moment. Ne? Ja. Aber glaubst du, das ist so, Warnwurm bei Bäder, glaubst du, das ist so ein Bereich, der jetzt weiter wieder zunehmen wird, weil er mehr Fokus bekommt?
Ich würde nicht die Branchenbereiche gegeneinander ausspielen wollen.
Okay.
Jeder Bereich wird hier und da seine eigenen tollen Produkte, Dienstleistungen wieder nach vorne bringen. Ja. Aber ich, was man vielleicht eher sagen kann, auf Ebene der Handwerksbetriebe, ja, dass das Thema Wartungsgeschäft wieder zunimmt, dass das Thema Stammkundenpflege wieder deutlich zunimmt. Ja. Aber mit welchen Techniken oder welchen Produkten, das, was du jetzt angeschnitten hast, ist da fast zweitrangig. Ja. Wir haben so ein paar klassische Themenfelder, die, sagen wir mal, jeder, den du fragst, immer wieder nach vorne bringt. Das Thema ist, na klar, barrierefreies Bad. Altersgerechtes Bad ist eine etwas differenziertere Beschreibung nochmal, meint aber fast das Gleiche, nämlich, dass wir eben unsere Bäder künftig so bauen, dass du und ich, wenn wir da mit 80 gerne noch zu Hause wohnen, aber Hilfe von außerhalb brauchen, dass die in diesen Bädern auch vernünftig klarkommen und wir nicht in ein Heim ziehen müssen, nur weil unsere Bäder nicht mehr für uns tauglich sind. Das ist ein Thema, was uns immer beschäftigen wird. Das Thema erneuerbare Energien im Heizungsbereich, natürlich, ja, kommt. Ich hoffe sehr auf eine Renaissance der Pelletsheizung, Holzhackschnitzelheizung, also dass Biomasse wieder an Zugkraft gewinnt. Denn die ist in dem ganzen Tohuwabohu der letzten anderthalb Jahre schon ziemlich unter die Räder gekommen. Ja. Aber dafür ist es nach wie vor immer noch eine tolle Art zu heizen. Ja. Das wäre gut, wenn wir das wieder hinkriegen. Und im Sanitärbereich ist ganz klar over-the-top Trinkwasserhygiene. Ja. Da wird es auch in den Normen und Verordnungen noch ein paar Änderungen dieses Jahr, hoffentlich dieses Jahr geben. Das ist, Trinkwasserhygiene ist eigentlich im Moment mit nichts anderem zu toppen, was das angeht. Einfach die gesundheitlichen Risiken, das alles wird den Leuten immer bewusster draußen.
Ja. Genau, und da gibt es ja mittlerweile auch wirklich gute Systeme. So, du sprachst gerade von Thema Wartung, Handwerk. Mhm. Das Thema Service wird dann ja einfach wahrscheinlich in 26 ein großes Thema sein.
Ja.
Also wie gestalte ich meinen Service? Rufe ich meinen Kunden vielleicht mal wieder an und sage, Mensch, oder schicke ihm was zu oder eine E-Mail, am besten digitalisiert, automatisiert.
Genau. Also so fängt es schon an. Davor steht aber erstmal eine Überlegung, möchte ich dann künftig mal mit meinem Kundenservice, ja, meinen Wartungs Verträgen und so weiter wirklich Geld verdienen? Mhm. Oder mache ich das nur, um meine Stammkunden bei der Stange zu halten, wenn die irgendwann mal wieder über ein neues Bad oder eine Heizung nachdenken? So, ich glaube, die Entscheidung müssen erstmal Betriebe treffen. Und ganz klar, ich sag, mach da einen eigenen Profitbereich draus. Ja? Mhm. Einen eigenen Unternehmenszweig, Wartung, Servicegeschäft. Und der muss am Ende auch profitabel sein. Mhm. So, und der darf nicht querfinanziert sein über andere Projekte. Da fängt es schon an. So. Mhm. Da liegt ein Riesenpotenzial. Auch wenn ich das sauber und gut mache, ja, dann haben meine investorgesteuerten Konglomerate, die von außen in die Branche eindringen wollen, Octopus, Enpal, wie sie alle heißen, weniger eine Chance beim Kunden Gehör zu finden, wenn ich ihm sauberen Wartungsdienst mache, freundlich bin, wenn ich also einen guten Eindruck hinterlasse. Mhm. Und das schaffe ich ja nicht, wenn ich den Kunden alle 20 Jahre sehe, weil er im Bad irgendwas hat, sondern über einen Heizungswartung.
Da muss ich ja mal fast die Frage stellen, wie du das einschätzt, weil wir sprachen jetzt ja gerade über KI und so. Ist das vielleicht sogar für den Endkonsumenten in der heutigen Zeit und in der Zukunft vielleicht sogar noch eine viel härtere Währung, dass ich lokal jemanden vor Ort habe, den ich kenne, mit dem ich sprechen kann?
Ja, klar. Also wir haben im Moment das Problem, nein, das ist kein Problem. Wir haben die Entwicklung, dass Handwerksbetriebe zunehmend von Kunden angefragt werden, die eben bei einer dieser genannten großen Organisationen gekauft haben. Die Heizung läuft nicht sauber. Und sie hätten gerne, dass der erfahrene Handwerksbetrieb, der Fachhandwerker um die Ecke, sich mal das anschaut und sich darum kümmert. So, meine Empfehlung ist ganz klar, liebe Handwerksbetriebe, lasst die Finger davon, solange diese Heizung noch in der Gewährleistung ist. Mhm. Solange die in der Gewährleistung ist, hat Enpal, Octopus, wie auch immer sie heißen, hat da nachzugucken, was da los ist. Mhm. Wenn ihr da jetzt schon dran geht, seid ihr plötzlich der, der in der Gewährleistung steht, für etwas, was ihr gar nicht gebaut habt. Also sagt dem Kunden, ja, komm wieder, wenn deine 2 Jahre rum sind nach Einbauzeit und ich helfe dir. Ja.
Wo sieht man dich denn in 2026? Ich gehe mal davon aus, die drei Messen, die wir dieses Jahr haben, ist ja immer der Zyklus, entweder wir haben die ISA oder wir haben die 3 bis 4. Mhm. Müssen wir mal drüber sprechen, wie relevant siehst du was? Aber man sieht dich auf jeden Fall auf den Messen in Essen. SAK plus E.
Ich nicke.
Nürnberg, du nickst. Genau, also im Video kann man es vielleicht sehen, genau. Get North in Hamburg hier, lokal. Ja. Wird ja auch wieder ein Fest dann für uns. Wo bist du noch?
Ich werde mir auf jeden Fall Berlin anschauen.
Ja.
Ja, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir in diesem Land, so wie früher, 4 Regionalmessen haben. So. Mhm. Also, das ist jetzt aus der Historie gewachsen. Es gab immer eine ISH. Einmal im Jahr als zentrale große Messe und es gab 4 Regionalmessen. So. Früher war mal eine in Leipzig, die ist leider vor mehr als 15 Jahren, hat sich einfach nicht getragen. So. Und jetzt versucht Berlin eben wieder was aus dem Boden zu stampfen. Mir geht es nicht um Konkurrenz unterhalb der Messebetreiber, Messeveranstalter oder sonst was. Mir geht es einfach darum, dass das Handwerk vor Ort in der Lage ist, auf einer Messe, auf einer regionalen Messe, mit kurzen Anfahrtszeiten sich eben anzuschauen, was hat sich technisch hier und da entwickelt, ja, mit seinem Hersteller ins Gespräch zu kommen, auf eine andere Art und Weise, ja, als wenn nur der Außendienst vorbeikommt, um Broschüren abzuwerfen oder einen Kaffee zu trinken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eben auch in Ostdeutschland wieder eine 4. Messe aufbauen. Deshalb freue ich mich besonders auf Berlin. Mhm. Also Nürnberg, Essen sind gesetzt, Hamburg auch, gar keine Frage, aber ich freue mich vor allem auf Berlin.
Okay. Und ihr seid ja auch mit der SBZ dann überall vertreten?
Nein, wir sind in Essen und in Nürnberg. Mhm. So. Tatsächlich ist bei uns immer das Budget ein bisschen beschränkt, was so Messeauftritte angeht. Mhm. Einen ähnlichen Kampf muss jeder Hersteller jedes Jahr führen.
Auf jeden Fall.
Wo investiert er jetzt? Das heißt, Nürnberg und Essen sind gesetzt, weil wir da noch eine sehr enge Bindung zu beiden Messen haben. Nach Hamburg bauen wir gerade eine sehr enge Bindung auf. Ja. Und Berlin steht halt in den Startlöchern. Mal schauen, wie sich es entwickelt. Wenn es nach mir ging, wären wir natürlich auf jeder Messe präsent, weil das, was ich eben erzählt habe über Handwerksbetriebe, gilt natürlich auch für uns. Wenn wir sichtbar sind und unsere Produkte sichtbar sind, werden wir von den Leuten, die wir als in Marketingsprache als Zielgruppe definieren, nämlich euch, liebe Hörer da draußen, werden wir ja viel mehr wahrgenommen.
Das heißt, ich entnehme der Aussage von dir, wir brauchen Messen.
Unbedingt. Unbedingt. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon reden, aber deine Einstiegsfrage oder These war ja unter anderem auch, ja, oder ich habe es dann so bestätigt, wir Menschen interessieren uns doch für Menschen. So, ja. Und auf einer Messe habe ich A, die Chance, viele Menschen auf engem Raum zu treffen, ja, mich mit denen auszutauschen, ins Gespräch zu gehen, fachlich, menschlich, was auch immer, persönlich, was auch immer man da gerade thematisieren möchte. Ja. Natürlich habe ich genauso gut die Chance, auch viele Hersteller auf engem Raum abzuklappern und deren Produkte mir anzuschauen. Das leistet kein Außendienst. Und ganz ehrlich, ein Handwerksunternehmer hat auch gar nicht mehr die Zeit. Ja. Ob ich jetzt an einem Tag 12 oder 15 Hersteller auf der Messe besuche, das ist was ganz anderes, wie wenn ich jetzt 12 oder 15 Außendienstler bei mir im Büro empfangen muss.
Total.
Die Zeit möchte eigentlich keiner mehr bringen. Mhm. Und unter diesen Gesichtspunkten sind Messen unverzichtbar. Mhm. Also für mich persönlich, ich finde Messe vor allem immer nach 18 Uhr spannend, wenn die Standpartys anfangen. Ja.
Das ist uns ab und an mal, ja, ich weiß.
Das ist immer toll. Ja. Aber jetzt Spaß beiseite. Eine Messe ist ein Hotspot an Informationen und an Austausch.
So, ja.
Und es gibt kein vergleichbares Instrument.
Ja.
Es gibt's nicht. Natürlich sind die eigenen Roadshows, die Hersteller machen, ja, im gewissen Grad erfüllen die das auch, aber eben immer nur für 1, 2, 3, 4 Marken, die sich vielleicht zusammentun und dann diese Roadshow machen. Natürlich erfüllt eine Großhandelsmesse das auch zu einem Stück weit, aber eben beschränkt auf das Portfolio des Großhändlers und nicht auf die gesamte Breite, die die Branche anzubieten hat.
Mhm. Ja, also ich glaube, hätten wir 2018, 2017 miteinander gesprochen, dann wäre wahrscheinlich meine Tendenz eine andere gewesen.
Mhm.
Ich glaube schon, dass ich gesagt hätte, oh Messe, das wird schwierig mit der ganzen Digitalisierung, welche Möglichkeiten wir haben. Ich finde, Corona hat unter Beweis gestellt, dass Messe total relevant ist. So, und das ist auch das, was ich jetzt so mitnehme. Ist das aber etwas, wo du auch genau drauf schaust, wie sich Messe verändert? Mhm. Also schauen wir mal auf die ISH zurück. Beim Festival haben wir uns ja auch getroffen und so, aber da haben sich ja viele Dinge auch verändert und die versuchen ja auch immer wieder konzeptionell nochmal anders anzusetzen. Wird das ein entscheidender Punkt für den Erfolg der Messe sein aus deiner Sicht?
Gehen wir doch nochmal ein paar Jahre zurück. Ich erzähle ja auch immer gern von früher. Opa erzählt von früher, aber nochmal, ich bin erst 48. Nein, aber wie war früher Messe denn? Messe war früher vor allem ein Happening, ein Zusammenkommen. Da hat man mittags schon die Bierflasche in der Hand gehabt. Ja, also Jugendliche hören jetzt mal weg. So, da hat man vor allem im Sanitärbereich ja auch Studenten gemietet, die dann im Bikini geduscht haben, jede Stunde dreimal. Also Messe war Unterhaltung früher. Es war wirklich, ich gehe hin und fühle mich gut, treffe Leute, sehe neue Produkte. So. Und wir haben Messen, glaube ich, bis vor Corona zu technokratisch betrachtet. Ja. Was ziehe ich denn da raus? Ja. Was habe ich denn unterm Strich davon, wenn ich jetzt über eine Messe gelaufen bin? Und seit Corona uns alle ausgebremst hat, danach ist doch der Bedarf an Eventisierung, an Unterhaltung deutlich größer geworden. So. Und das ist die Chance für Messen. Das ist für mich die Chance für Messen, wieder nach vorne zu kommen. Ja. Natürlich präsentieren wir Produkte. Ja. Natürlich ist der Austausch auf fachlicher Ebene wichtig. Aber Leute wollen doch auch wieder unterhalten werden. Ja, die wollen ein bisschen Spaß haben. Also ich sag's mal ganz salopp, ein Messebesuch kann doch auch Spaß machen.
Ich denke gerade, wenn ich die jüngere Zielgruppe, aber das haben wir ja, das würde ja nochmal ausschweifen jetzt hier, wenn ich die jüngere Zielgruppe adressieren will, irgendwie, vielleicht nochmal abschließend.
Oder, sag. Nicht, dass wir jetzt in den falschen Kanal kommen. Natürlich ist eine Messe erstmal dafür da, dass sich Leute informieren. So. Also gar keine Frage. Aber auch dieses, wie informiere ich auf einer Messe, wenn ich das als Handwerksbetrieb mir vernünftig vorher Gedanken mache und mir einen Plan mache, dass dem Ganzen ein bisschen Struktur gebe, so, dann ist eine Messe wahnsinnig effizient für mich. Und wenn der Spaßfaktor noch dazukommt, ist es einfach ein toller Tag oder sind es zwei tolle Tage. Egal ob in Essen, Nürnberg, Hamburg, Berlin oder Frankfurt.
Was ist meine Zielsetzung, wenn ich zur Messe gehe? Also das mal als erstes abzustecken, will ich erstmal inspiriert werden oder will ich informiert werden oder will ich einfach ein bisschen den Geruch der Messe haben, keine Ahnung. Da gebe ich dir recht. Also das ist auch wichtig. Und vielleicht nicht unbedingt nur der Eimer und die Werbegeschenke, das wäre vielleicht auch ganz gut. Ich hatte eben noch
einen Gedanken.
Entschuldige. Ja, nee, aber du, alles gut. Weil letztendlich genau das ist ja der Ansatz, den ich auch sehe. Und genau, da war mein Ansatz. Die gerade auch die jüngere Zielgruppe, das Thema Recruiting, das Thema, wie bekommen wir eigentlich junge Leute ans Handwerk ran, ins Handwerk rein, das wird man nicht über Technokratie, das war ja so dein, das werden wir nicht hinbekommen, oder?
Wahrscheinlich beides. Also wir müssen, glaube ich, ein Stück weit davon wegkommen, Personengruppen immer pauschal in eine Richtung zu stellen. Also ja, wenn ich hier gut. die Personengruppe junger, potenzieller Azubis habe, da gibt es wahrscheinlich die, die fahren darauf ab, dass meine Heizung eine Flamme hat und sich einfach dafür interessieren, ja, für die Power. So, dann gibt es aber welche, die interessieren sich vielleicht eher für ein schönes Bad. Da gibt es Dritte, die interessieren sich vielleicht dafür, dass sie einem Handwerksbetrieb in einer Art Großfamilie gut aufgehoben sind. Da gibt es ja verschiedenste Arten. So. Mhm. Aber ich glaube, für so einen jungen Mann ist ein Messebesuch ein richtig großes Erlebnis. So. Ja. Deshalb, wenn ich einen Handwerksbetrieb hätte und ich würde zu ISH fahren oder meinetwegen nach Essen, Nürnberg, Hamburg oder Berlin, ich würde zumindest den Azubi meiner Wahl vielleicht mal einen Tag mitnehmen. Ja? Mhm. Vielleicht den, auf den ich am meisten setze, ja? Und ihm einfach dieses Gefühl mal vermitteln, das ist Messe und das machen wir dann da. Mhm.
Und guck dir vielleicht vorher selber mal an, was für dich interessant sein könnte, weil es gibt ja mittlerweile da auch Programmpunkte, die genau dafür da sind. Ja, so, also richtig. Dass man vielleicht nicht immer nur dem Meister hinterherläuft und sagt so, okay, sondern selber auch ein bisschen die Branche zu erkunden. Auch diese Möglichkeit habe ich heute auf Messen.
Ja.
So, jetzt sind wir genau bei einer Stunde angekommen, super. Deswegen kommen jetzt die 5 Fragen.
Okay.
Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, das werden wir auch tun. Wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir mal so ein paar Eckpunkte dieses Jahr immer mal so abgreifen und sagen, wo stehen wir jetzt eigentlich? Ja. Aber fangen wir doch mal an mit den 5 Fragen links, rechts rum und sag mir bitte, warum. Ganz einfache Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
Oh, Frühaufsteher. Also ich war früher, also ganz früher, ich war immer um 6 Uhr der Erste im Büro. Hat sich mittlerweile ein bisschen entspannt, aber Frühaufsteher, definitiv.
Okay, und dann auch früh ins Bett, oder?
Ja, kommt drauf an. Also auch das,
also wenig Schlaf.
Das kannst du nicht pauschal sagen. Ja, so, ich habe meine Schlafzeit nie gemessen, 6-8 Stunden.
Ja. Okay, ja gut, aber dann muss man ja schon irgendwann um 10, 10:30, muss man mal sagen, jetzt ist gut, ne? Aber dann wahrscheinlich ist dann auch irgendwann gut, ja. Lieber, und jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen mit dem Aspekt, hast ja die Zeit, da kommst du her, lieber Buch lesen oder eine Serie schauen?
Ja, Buch lesen, unbedingt. Ich gehöre leider zu dem Schlag Menschen, die ein Buch kaufen, wenn es ihnen gefällt, aber noch gar nicht wissen, wann sie Zeit haben, das zu lesen. Also ich habe 3-4 Stapel, jeweils 1 Meter hoch, Bücher auf dem Schrank stehen, wo ich weiß, die werde ich irgendwann mal lesen. Mhm. Mittlerweile ist, wenn man es realistisch betrachtet, bin ich irgendwo in der Rente angekommen. Aber ich komme nicht dran vorbei. So. Und ich lese auch noch, aber ich komme nicht hinterher.
Breit gestreut oder hast du so, dass du sagst, wenn ich dann mal nicht im SRK-Bereich unterwegs bin, dann ist es eher der Krimi?
Naja, ja, das wechselt total. Okay. Also, da gibt's ganz viele verschiedene Sachen. Im Moment interessiere ich mich sehr dafür, wie die Zeit in diesem Land war, als meine Eltern jung waren. Mhm. Tatsächlich. So. Also, es gibt Bücher, die fassen ganz gut so die Atmosphäre, die Stimmung der 60er, 70er Jahre zusammen. Da wühle ich mich gerade durch, um einfach mal zu verstehen, wie war das eigentlich, als die jung waren.
Cool.
Aber zum Thema Serie, also mittlerweile nicht mehr, aber es gab tatsächlich früher ein paar Sachen, die ich gern geguckt habe. Also mein All-Time-Favorite ist immer My Name is Earl.
Mhm.
Also da könnte ich, das wäre das, wo ich mich heute nochmal hinsetzen würde. Ja, gucke ich. So. Mhm. Und ansonsten habe ich, ja, als meine Tochter jung war, Kinderserien geguckt. Aber wenig. Also ich bin, also Netflix, Amazon Prime, die würden an mir nichts verdienen.
Das heißt, du bist ja auch, glaube ich, auch relativ viel mit der Bahn unterwegs. Das heißt, dann wird eher ein Buch gelesen oder arbeitest du meistens?
Arbeiten. Okay. Arbeiten tatsächlich, okay. Ja. Also so ein ICE ist das beste Büro. Ja, ich habe ein eigenes Restaurant dabei, ich werde bedient, ich kann bei 280 km/h auf Toilette gehen, das schafft kein Auto.
Ja, stimmt, ja. Das ist äußerst problematisch heutzutage auf den Straßen. aber okay, das heißt, dann macht es ja Sinn, wenn du auch viel unterwegs bist, dann zwischendurch zu arbeiten.
Ja.
Genau, nächste Frage. Stadtleben oder Landliebe?
Gilt auch beides.
Also, absolut, wenn du es beides argumentieren kannst, dann her damit.
Also beides gut. Ich bin auf dem Land groß geworden, ein Dorf, 1000 Einwohner, geburtenstarker Jahrgang. Von den 1000 waren 150 Kinder, so Jahrgang 76 bis 81. Also da war immer was los, egal wo man hingegangen ist. Möchte ich nicht missen, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich habe jetzt gut 15 Jahre im Großraum Stuttgart gewohnt und es ist auch total bequem, einfach mal aus der Haustür rauszugehen und 3 Meter weiter ein vernünftiges Café zu treffen.
Mhm.
Ja. Das findest du in einem Dorf nicht. Mhm. So. Und ich mag beides. Ich mag beides.
Leben tust du jetzt aber in der Stadt?
Ja.
Genau. Ja. Und den Weg zurück Richtung Land nicht denkbar oder irgendwann?
Also wenn, dann brauche ich ein Dorf mit ICE-Bahn-Anschluss. Schwierig zu finden.
Schwierig, würde ich sagen.
Ganz schwierig zu finden, ja.
Dann müsste schon ein Island sein, sozusagen. Ja. Oder müsste vielleicht noch für dich gebaut werden. Kannst ja mal gucken, ob du irgendwas
beitragst. Ja, hier so ein Lummerland, ne?
Ja, genau.
Eine Insel mit zwei Bergen.
Ja. wenn du eine Superkraft haben könntest, unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
Ich zögere jetzt mit der Antwort, weil ich beides reizvoll fände. Also aus dem Bauch heraus würde ich mich für unsichtbar sein entscheiden, weil ich will manchmal gar nicht wissen, was andere Leute denken.
Das habe ich bei der Frage ehrlich gesagt auch für mich selbst gedacht, dass ich manchmal so denke, will ich jetzt wirklich wissen, was der denkt? So. Ich glaube, wir werden schockiert. Das war so mein Gedankengang. Stell dir mal vor, du gehst über eine Messe und könntest Gedanken lesen.
Ja, ja.
Also da wäre es mir lieber, unsichtbar zu sein, zu sagen, ich beobachte, ohne dass jemand es mitbekommt. Ja. Aber zu mitzubekommen, was die Leute denken, ich glaube, ich wäre total verstört.
Ja, und also mir reicht es ja auch schon einfach zu hören, was Leute sagen. Das ist schon für mich Grund genug, mich manchmal umzudrehen. Da muss ich gar nicht noch deren Gedanken dazu haben.
Ja. Letzte Frage. Mal gucken, ob ich sie so ein bisschen zusammenbekomme. Ich bin derzeit aktiver Hörer vom Blockprozess. Es gibt ja die Kindesentführung der Blockkinder und so weiter und so fort. Und es ist ja mittlerweile ein Martyrium und es ist ja mehr oder minder, Sie sagen ja selber in dem Podcast, es ist ja mehr ein Krimi schon geworden. Das wird mit Sicherheit irgendwann verfilmt oder wie auch immer.
Das ist Stoff für ein Drehbuch.
Genau. Man verfolgt jetzt ja aber, das ist ja journalistisch auch nochmal ganz spannend. Es gibt wirklich jede Woche hier in Hamburg, ich glaube medial, 3 oder 4 Live-Ticker, die aus dem Gerichtssaal tickern.
Mhm.
Ja, also wirklich journalistisch, da will ich jetzt ein bisschen mit dir hin, journalistisch nochmal ein anderer Ansatz. Ist so etwas für dich, also so ein Prozess journalistisch zu begleiten, spannender? Oder ist es für dich spannender, sag ich mal, so eine Bundestagsdebatte dabei zu sein und dir das anzuhören? Wo würdest du Wo ist eher deine Präferenz?
So, darf ich ein bisschen weiter ausholen?
Gerne.
Als ich noch Tageszeitung gemacht habe, war ich unter anderem Gerichtsreporter. So, das heißt, ich habe da mir ein paar Fälle immer angeguckt und das ist einfach spannend, Menschen vor Gericht zu beobachten, einen Anwalt zu beobachten, einen Angeklagten zu beobachten, Zeugen zu beobachten. Also wenn man da Sozialstudien betreiben möchte, ja, für sich so hinter der Stirn die Leute einschätzen, beurteilen, hochspannende Geschichte. Also ich kann auch jedem empfehlen, ja, Amtsgerichte, ich glaube auch die nächsthöheren Instanzen, da kann man überall als Gast mit rein und sich auch in Verhandlungen mal mit reinsetzen. Unbedingt machen. So. Von daher, ich tendiere eher Richtung Gerichte, weil Bundestagsdebatten ja doch sehr von Polemik und sonstigen Sachen gesteuert sind. Jetzt könnte man natürlich aus journalistischer Sicht sagen, mit Polemik erreiche ich Aufmerksamkeit.
Mhm.
Aber wir leben doch in einer Zeit, wo wir sowieso von allen Seiten so überfordert sind mit Informationen, so zugeschüttet werden. Und zwar mit Informationen, die nur an der Oberfläche kratzen. Und das ist das große Problem. Und das wäre auch mein Problem ein Stück weit an einem Live-Ticker aus dem Gerichtssaal. Ja. Weil er halt ein Stück weit nur an der Oberfläche kratzt, aber niemals die Hintergründe mitliefert.
Mhm.
Wäre auch ein Problem für mich bei Bundestagsdiskussionen. Ja? Ich kann gar nicht die Hintergründe mitliefern.
Mhm.
Oder um das ein bisschen größer zu machen, auch die Werbetafeln an Bahnhöfen, wo dann hier in 2 Sätzen irgendeine Nachricht oder so rübergebracht wird, halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung, journalistisch gesehen. Weil wir erziehen uns die Leute gerade dahin, dass wir glauben, wir lesen 2, 3 Sätze zu irgendeinem Thema, hätten es komplett verstanden und wüssten dann, wie die Welt funktioniert. Damit geht eine ganz wichtige Eigenschaft verloren, nämlich, dass wir uns mal mit einem Sachverhalt intensiver auseinandersetzen. Und wenn das irgendwann verloren geht, dann haben die Populisten in diesem Land die größte Chance, nach vorne zu kommen. Wenn wir uns nicht mehr mit Sachverhalten auseinandersetzen, sondern uns nur noch auf 2, 3 Sätze hin oder Ticks hin unser Urteil bilden.
Hört sich danach an, dass du die 4 Buchstaben Medienanstalt nicht präferierst.
Naja, natürlich nicht. Also, ja, nein.
Nein, aber es ist ja sehr getrieben auch genau davon und genau da findet es auch statt.
Ja.
Aber zumindest ich finde, das ist ja schon mal ein fast perfektes Schlusswort, weil ich glaube, bei allem, was wir tun, so viel steht fest, sollten wir das nicht zulassen. So, und genau, also ich wünsche uns, vor allem dir, ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr, das auch an alle HörerInnen nochmal, und wir sehen uns mit Sicherheit auf den nächsten Veranstaltungen, Messen, sprechen miteinander. Und wie gesagt, ich würde gerne mal so ein Update auch mit dir immer mal wieder machen, um mal zu hören, wie läuft's denn eigentlich? Ja. Also. Und vor allen Dingen, ganz kurz noch spoilern, auch du rufst ja mittlerweile an.
Ja,
das heißt, du hast ein eigenes kleines Format.
Richtig.
Nochmal vielleicht ganz kurz promoten.
Also kann ich ganz kurz erzählen, es gibt jetzt einen Podcast, der heißt SBZ ruft an. Ganz kurze Geschichten, 10, 15 Minuten, wo ich zu einer fast tagesaktuellen Sache bei irgendjemandem anrufe und sie von mir noch, von ihm nochmal erklären lasse. Einfaches Beispiel, wir haben mal bei der Stiftung Warentest angerufen, als die Wärmepumpen getestet haben, weil wir wissen wollten, wie machen die das, warum machen die das, mit welchen Ergebnissen machen die das und so weiter, damit man einfach ein bisschen Hintergründe zu solchen Dingen besser versteht. Und bevor das abgedruckt ist und dann irgendwann mal in der Zeitschrift erscheint, vertonen wir es lieber direkt und hauen es als Podcast raus.
Top. Ich glaube, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, aber guter Vorsatz fürs neue Jahr, bei SAK Radio auch dein Podcast mit zu veröffentlichen, damit man auch da reinhören kann. Also von daher, dank dir und vor allem guten Heimweg. Schönes Wochenende. Wir nehmen an einem Freitag auf. Von daher erstmal Füße hoch und mach's gut.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Ich gebe mir Mühe. Und ansonsten, ich finde, Dennis fragt Dennis ist ein schöner Titel.
Sehr gut, alles klar. Wir hören, danke, ciao.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.